Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu dieser heutigen Veranstaltung von VHS Wissen Live. VHS Wissen Live ist ein Kooperationsprojekt von sehr, sehr vielen Volkshochschulen. Aber diese Veranstaltung, das möchte ich betonen, findet auch in Kooperation mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels statt, der seit einigen Jahren einen Sachbuchpreis ausgelobt hat. Und der Gewinner des heutigen oder des diesjährigen Preises, des Sachbuchpreises, das ist halt unser heutiger Gast, Herr Frieh. Es freut uns sehr, dass Sie heute bei uns in der Reihe VHS Wissen Live sprechen. Sie sind Historiker, Sie lernen neueste Geschichte an der Universität Tübingen und wie ich gerade im Vorgespräch erfahren habe, haben Sie bei demselben Professor Ihre Promotion verfasst, bei dem ich auch meine Magisterarbeit geschrieben habe. Das freut mich also ganz besonders. Und mich freut es auch, dass ich eine Teilnehmerin auch von einem Hof kommt, wie sie im Chat schreibt, auch mit 11 Kindern von einem landwirtschaftlichen Hof. Aber ich glaube trotzdem, es ist etwas Besonderes. Und wie Sie vielleicht auch zu diesem Buch gekommen sind, das können Sie uns vielleicht auch erzählen. Auf jeden Fall, Sie haben jetzt das Wort. Es freut mich sehr, dass Sie heute Abend unser Gast sind.
Ja, vielen Dank, Herr Lüdenbach. Ich finde, dass das eine tolle Idee ist, diese Veranstaltung zu machen, dass ich zu so vielen Leuten reden darf. Natürlich ist es auch ein bisschen eigentümlich, weil ich Sie alle nicht sehe, aber ich hoffe, dass es trotzdem ein schöner Abend für Sie wird und auch für mich und dass wir ein bisschen voneinander lernen können. Ich trage vor aus einem Hotel in Südtirol, wo ich seit Montag bin oder seit Samstag, glaube ich schon. Und im Grunde genommen bin ich nur nach Südtirol gefahren, weil es so eine schöne Einstandsgeschichte für den heutigen Abend ausmacht. Ich bin nach Südtirol gefahren mit dem Auto und habe, als ich losgefahren bin, mein Navi angestellt und habe den Zielort eingegeben. Und dann bin ich mit dem Navi durch die Gegend gefahren, war in 6 Stunden hier. In dem Interview meines zweitältesten Bruders, Jahrgang 1946, spielt eine Reise mit wesentlich kürzerer Entfernung eine wichtige Rolle. Da geht es von der Bauerschaft Horst, die zur Gemeinde Nottuln gehört, die 25 Kilometer von der Universitätsstadt Münster entfernt ist, nach Marburg. Ich habe jetzt nicht mehr genau nachgeguckt, wie viele Kilometer das sind. Ich würde mal so schätzen 150, aber vielleicht liege ich auch ein bisschen daneben. Also viel kürzer als die Strecke von Tübingen nach Südtirol. Aber das Ganze ist etwas kompliziert. Mein zweitältester Bruder will diese Reise machen, nachdem er den Führerschein hat und ein Auto, um unser letztes Pferd zu besuchen, das verkauft worden ist an einen Metzger in Marburg, der aber dieses Pferd nicht zu dem gebraucht, wozu Metzger normalerweise Tiere gebrauchen, sondern irgendwie anders. Wie genau, wird in dem Interview nicht erklärt. Jedenfalls will mein Bruder da hinfahren. Er hat mit diesem Pferd mal Turniere geritten. Er hat also eine gewisse Verbundenheit zu dem Tier und will es nochmal sehen. Jetzt ist aber die Problematik, wir sind im Jahre wahrscheinlich 1963, wie kommt man nach Marburg? Es gibt kein Kartenmaterial auf unserem Hof, das braucht ja auch keiner. Also es gibt vielleicht Kartenmaterial zu der bevorstehenden Flurbereinigung, aber die hilft ja in diesem Fall nicht weiter. Und für weitere Reisen braucht keiner Karten, weil diese Reisen unternimmt ja auch niemand. Es macht zu dieser Zeit machen nicht nur die Bauern keine weiteren Reisen, sondern viele andere Menschen ja auch nicht. Und wenn Sie Reisen machen, dann zu Verwandten und da kennt man den Weg, da braucht man auch keine Karte. Gut, jetzt soll es also nach Marburg gehen, aber wo liegt Marburg überhaupt und wie kann man hinkommen? Offenbar wurde nicht darüber nachgedacht, einen Shell-Atlas oder irgendwas anderes, was es wahrscheinlich schon gegeben hat, zu beschaffen, zu teuer wahrscheinlich, eine unnütze Geldausgabe. Stattdessen ist mein zweitältester Bruder auf die schöne Idee gekommen, seinen Dirke-Welt-Atlas, den er aus der Schule noch hatte, für diesen Zweck zu benutzen. Und er hat dann seinen 2 Jahre jüngeren Bruder mitgenommen, der hat auf dem Beifahrersitz gesessen und musste wahrscheinlich die Karte versuchen zu lesen und mit den Beschilderungen an den Straßen irgendwie in Einklang bringen, was nicht ganz einfach ist, weil der Dirke-Welt-Atlas nicht alle Orte zwischen Marburg und Nottuln zeigt. Wahrscheinlich zeigt er auch Notto noch nicht mal. Also wie auch immer, jedenfalls behauptet mein zweitältester Bruder, er sei heil in Marburg angekommen und auf dem Rückweg habe er sich verfahren. Jetzt kann man aus dieser Geschichte einfach so eine Früher-Später-Geschichte machen und sagen, ja, das war mal alles ganz eng und dann ist es ganz weit geworden, das war mal technisch sehr einfach und dann ist es sehr kompliziert geworden. Das passt aber nicht so richtig, weil schon in Erzählungen meines ältesten Bruders über Reiseerfahrungen seiner Eltern andere und größere Erfahrungen eine Rolle spielen. Die Wirklichkeit ist manchmal etwas komplizierter, als man denkt. Und diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, die in dem Buch nicht vorkommt, wirkt auch so pittoresk, dass man auch denken könnte, vielleicht hat sie auch manches, was erst im Laufe der Zeit, nachdem diese Reise stattgefunden hat, dazugekommen ist. Damit sind wir bei dem Material, das ich genutzt habe für das Buch Ein Hof und 11 Geschwister, das freundlicherweise mit dem Sachbuchpreis ausgezeichnet worden ist. Ich habe 2020 überrascht, wie manche andere ja auch durch die Pandemie, mich gefragt, was ich jetzt eigentlich tun soll, wo doch ein Projekt, was ich eigentlich vorhatte, ein Forschungsprojekt, nicht mehr weiterführbar war, weil ich nicht mehr reisen konnte und weil ich nicht mehr ins Archiv gehen konnte. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache mir die Situation zunutze, dass ich das 9. von 11 Kindern aus einer katholischen Bauernfamilie aus dem Münsterland bin. Und Gott sei Dank leben meine 10 Geschwister noch. Eigentlich habe ich 11 Geschwister, aber eine kleine Schwester von mir ist kurz nach der Geburt verstorben. Also 11 lebende Kinder, die im Zeitraum zwischen 1944 und 1969 geboren sind. Der Älteste also kurz nach dem Attentat auf Hitler von Stauffenberg, die Jüngste kurz vor der Wahl Willy Brandts zum Bundeskanzler. Und wenn ich die, so war meine Idee, alle nach Kindheits- und Jugenderinnerungen befrage, dann bekomme ich eine Geschichte oder dann bekomme ich Elemente für eine Geschichte des Aufwachsens auf einem Bauernhof in der Zeit der Bundesrepublik. Mein ältester Bruder beginnt sich zu erinnern, Jahreszahlen sind in Interviews notorisch unzuverlässig, weil wir alle uns nicht über Jahre erinnern, sondern über Ereignisse. Ne? Da ist meine Großmutter gestorben, da hat mein Bruder geheiratet, so ungefähr funktioniert Gedächtnis. Aber er beginnt sich aktiv zu erinnern Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Und bei meiner jüngsten Schwester laufen die Erinnerungen bis in die 1980er, die mittleren, späten 1980er Jahre, bis sie dann erwachsen ist. Und damit hat man die alte Bundesrepublik in Interviews. Nun ist es so, und das zeigt auch ein bisschen diese einleitende Geschichte mit dem Dirke Weltatlas und dem Pferd und dem Metzger, dass Erinnerungen immer gegenwärtig sind. Also wir erinnern uns immer von dem Punkt aus, wo wir jetzt sind. Wir erinnern uns gerne an manche Dinge, die gut zu dem passen, was wir selber derzeit sind. Und wir erinnern uns ungern an Dinge, die nicht so gut zu unserem derzeitigen Leben passen, die wir für vernachlässigenswert halten. Erinnern ist ein kreativer Prozess. Und das macht Erinnerungen interessant, aber auch gefährlich für die Geschichtswissenschaft. Und um diese Erinnerungen so ein bisschen einzurahmen, habe ich dann mehrere Überlieferungen genutzt. Ich habe zum einen Archivalien angeschaut. Ich war im Dorfarchiv oder Gemeindearchiv in Nottuln, wo es Viehzählungen gibt und manche andere schöne Dinge, eine Dorfchronik und so weiter. Ich war im Staatsarchiv in Münster, wo es einige Unterlagen zu unserem Hof gibt, die sehr viel weiter zurückweisen in die Geschichte. Dann habe ich Agrarsoziologie gelesen. Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland staatlich bezahlte Forschung von Soziologinnen und Soziologen, vor allem Soziologen, also vor allem Männer, ja, aber auch Renate Mainz, eine der großen Politikwissenschaftlerinnen und Soziologen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland, hat ihre Karriere begonnen mit einer agrarsoziologischen Untersuchung. Das war ein gut alimentierter Bereich, mit Hilfe dessen die Bundesregierung und die Länderregierungen ihre Politik nah bei den Landwirten halten wollten, indem sie soziologisch untersuchen lassen, was machen die Bauern eigentlich, wie geht's denen, wie geht's deren Frauen, wie ist die Entwicklung von deren Kindern, was müssen wir tun, um den ländlichen Raum zu entwickeln und Ähnliches mehr. Und da gibt es eine ganze Reihe von Publikationen, die man sich angucken kann, und dann erfährt man sehr viel über die Wahrnehmung der ländlichen Welt in den 50er bis in die 80er Jahre. Dann habe ich das Landwirtschaftliche Wochenblatt für Westfalen und Lippe angeschaut. Das ist das Periodikum, was bei uns zu Hause auslag und wahrscheinlich in ganz vielen Bauernfamilien abonniert wurde und auch gelesen wurde. Immerhin standen die Schweinepreise, die Getreidepreise, die Rinderpreise, die Pferdepreise drin und dann eben ganz viel, was Bäuerinnen und Bauern interessiert. Jetzt war es ein bisschen schwierig, das komplett zu lesen, weil das ist ein ziemlich dickes Ding, wenn man die einzelnen Hefte für 20 Jahre nebeneinander legt. Und also habe ich mich auf drei Sachen konzentriert. Ich habe so geguckt, was ist der Aufmacher, was interessiert und gerade, was wird für besonders wichtig gehalten. Dann habe ich mir die Rinderzucht angeguckt, weil das das große Feld von meinem Vater war, wo er sich sehr viel interessiert hat und was ja möglicherweise der Bereich war, in dem er sich am sichersten, am besten fühlte und auch die meisten Erfolge hatte. Und dann habe ich mir für die Hausfrau angeguckt. Das ist immer hinten im Landwirtschaftlichen Wochenblatt und da geht es um Gesundheit, es geht um Kochrezepte, aber es geht auch um Erziehungstipps. Und da kann man sehen, wie im Wandel der Zeit sich Erziehungsvorstellungen, Vorstellungen vom Kindsein wandeln. Und dann habe ich mir natürlich noch angeguckt, was eigentlich die Geschichtswissenschaft zum Thema Landwirtschaftsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg so hervorgebracht hat. Da gibt es ein paar wirklich interessante Dissertationen und auch Überblicksdarstellungen. Da kann man sich ganz gut einen Überblick verschaffen. Und so habe ich versucht, die Erinnerungen meiner Geschwister zu verschränken mit anderen Quellen oder mit Literatur, die mir Auskunft geben können darüber, was da in der Landwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich passiert ist. Die Interviews mit meinen Geschwistern habe ich geführt nach einem immer gleichen Schema. Ich habe eine zweiwöchige Tour unternommen. Also ich wohne in Tübingen, zwei von meinen Geschwistern wohnen im Rheinland, fünf wohnen noch in Nottuln oder eben auf dem Bauernhof bei Nottuln. Zwei wohnen im Osnabrücker Land und eine wohnt an der Ostsee. Und ich bin also zwei Wochen durch die Gegend gefahren, bin immer nach Möglichkeit mittags irgendwo angekommen. Dann hat man ein bisschen Smalltalk gemacht und so dieses und jenes geregelt. Und dann habe ich mein Handy in die Mitte gelegt und auf Aufnahme gedrückt. Und dann habe ich den jeweiligen Bruder oder die Schwester, bei dem oder der ich gerade war, gebeten, mit mir zusammen gedanklich durch unser Elternhaus zu gehen. Also wo bist du reingekommen? Und was ist da passiert? Und dann die Diele links, die Urkunden für die Rinder, wie sind die da hingekommen? Rechts zwei Stühle, wer hat da gesessen? Und so sind wir durch die Wohnung gegangen oder durch das Haus, durch die Wohngebäude zunächst und dann durch die Wirtschaftsgebäude. Und ich habe immer nach Geschichten gefragt. Also was fällt dir dazu ein? Was ist da passiert? Und die Grundidee war, es wird dann Geschichten geben, die nicht so stark geformt sind durch die Frage, die wir uns alle immer stellen und die unsere Erinnerungen ja auch bestimmen. Wie wurde ich, der ich bin? Sondern die sich spontan ergeben dadurch, dass mir zu einem Ding, zu einem Geruch, zu einem Geschmack irgendetwas, was ich aufrufen kann, indem ich durch das Haus gehe, einfällt. Und dann hatte ich so 6 bis 8 Standardfragen, die ich allen gestellt habe im Laufe dieses Interviews. Also, was ist das erste politische Ereignis, an das du dich erinnerst? Große Gefühle, was war großartig in deiner Kindheit? Was war schrecklich? Wovor hast du Angst gehabt? Fragen nach, was wolltest du mal Bauer werden oder wolltest du gerne Bäuerin werden? So hatte ich so ein Standardset an Fragen, die ich jedem und jeder gestellt habe. Und auf diese Weise ist so zwischen 1,5 und 2,5 Stunden Interview zustande gekommen. Und dann abends habe ich gemacht, was die Geschwister so vorgeschlagen haben. Mit einem bin ich in die Kneipe gegangen, mit anderen habe ich irgendwie draußen auf der Terrasse gesessen, wollte Spaziergang gemacht, was auch immer. Und dann habe ich da übernachtet und am anderen Morgen nach dem Frühstück habe ich das Handy nochmal in die Mitte gelegt und auf Aufnahme gedrückt und habe gefragt, okay, was haben wir gestern vergessen? Ist dir noch was eingefallen, was du noch gerne sagen möchtest, was dir wichtig ist? Oder ist mir über Nacht noch was eingefallen, was ich zu fragen vergessen habe oder Dinge, die mir an den Interviews vielleicht erklärungsbedürftig vorkamen, wo ich nochmal nachfragen möchte? Und dann habe ich das Handy wieder ausgemacht und so habe ich so zwischen 2 und 3 Stunden Interviews ein Interview gehabt und die habe ich dann transkribiert, als ich wieder zu Hause war, beziehungsweise ich habe gemerkt, dass das sehr lange dauert, das zu transkribieren und dann habe ich eine Hilfskraft transkribieren lassen und die hat das erst mit dem Spracherkennungsprogramm gemacht und den Rest ergänzt und dann hatte ich irgendwann dieses Material. Und dann habe ich in Abstimmung mit den anderen Literatur- und Quellenhinweisen, die ich hatte, angefangen, das Buch zu konzipieren. Und das Buch, so wie es dann geworden ist, hat 5 Teile. Der erste Teil ist, der erste Teil baut die Bühne auf. Das geschieht anhand zunächst mal von 3 Familienfotos, die die handelnden Personen vorstellen. Und dann wird dann ein Beispiel, nämlich der Verwandtenbesuche von den 50ern bis in die 80er Jahre gezeigt, wie sich Alltagsgewohnheiten verändern. Und daraus entwickelt sich dann die Fragestellung, und was wird in diesem Buch passieren? Und dann gibt es noch 2 andere einführende Stücke, einmal über die Bauernschaft im Münsterland, wie in manchen, aber nicht in allen deutschen Regionen, wohnen die meisten Bauern nicht im Dorf, sondern einzeln in der Flur. Da, wo ich jetzt wohne, in Tübingen, ist das ganz anders. Da sind alle Bauern zunächst mal im Dorf, außer denen, die in den 50er, 60ern ausgesiedelt worden sind. Aber ansonsten sind die Bauern traditionell im Dorf. Das bedeutet, dass die Dörfer in Münsterland viel weiter auseinander liegen als etwa im Schwäbischen. Und die Bauern selber betrachten das Dorf schon mal als eine fremde Welt, weil dort die kleinen Leute wohnen, die kleinen Gewerbetreibenden, die Landhandwerker, alle die sind im Dorf und die gehören nicht so richtig zu den Bauern. Die bäuerliche Welt selber ist eine geschichtete Welt. Dort, wo ich geboren bin, ist es eher eine Dreiergesellschaft. Es gibt die Schulzen, die meist 75 Hektar Land und mehr haben. Das sind die Großen im Dorf oder in der Bauernschaft. Dann gibt es die Bauern, so wie wir welche waren, die haben so zwischen 20 und 30 Hektar Land und bilden so eine Mittelschicht. Und dann gibt es die Kleinen, die so 5 Hektar oder weniger haben und im Grunde genommen von ihrem Land nicht leben können und daher zusätzliches Einkommen suchen müssen, indem sie sich bei den größeren Bauern oder bei den Schulzen verdingen. Interessant ist nun, dass Bauern, wie wir sie waren, in den 1950er Jahren das Gefühl haben konnten, das läuft alles für uns. Wir haben eine große Zeit vor uns, denn die Kleinen, die gehen langsam in Berufe herein, die sich im Wirtschaftswunder ergeben, nutzen da ihre Möglichkeiten und gehen zum Nebenerwerb über, was die Landwirtschaft angeht, beziehungsweise verpachten oder verkaufen gar das Land. Das können die mittleren Bauern dann kaufen und können wachsen. Dann kommt die Mechanisierung, die zunächst mal dazu führt, dass die wirklich harte, knochenbiegende Maloche, die die Höfe gekennzeichnet hat, weniger wird. Und das führt alles dazu, dass die mittleren Bauern das Gefühl haben, die 50er Jahre, die Zukunft ist golden für uns. Das ändert sich in den 60ern, als sie dann merken, oh, die Rentabilitätsgrenze, die endet nicht bei den Kleinen, sondern das geht immer weiter nach oben und wir sind irgendwann auch in Gefahr. Das hat man sich in den 50ern eigentlich nicht vorstellen können. Die Großen sind davon eher unberührt, bei denen ist diese Frage der Existenz zunächst mal weit weg. Das ist also das kleine Kapitel, wo es um die Bauerschaft geht. Und dann geht es um das Dorf, das zwischen den 50ern und den 80ern auch eine große Veränderung erlebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst mal mit Flüchtlingen und Vertriebenen zu tun hat, davon sehr stark verändert wird. Das monokonfessionelle Dorf wird aufgebrochen. Bei uns kommen Protestanten und Protestantinnen dazu. In anderen protestantischen Dörfern hat man die Erfahrung, dass dann Katholiken dazukommen. Und dann in den 70er, 80er Jahren verändern sich die Dörfer vor allem dadurch, dass neue Leute ins Dorf kommen, die nicht mehr Landhandwerker oder kleine Gewerbetreibende sind, sondern im Dienstleistungsbereich ihr Zuhause gefunden haben, Lehrerinnen und Lehrer sind oder sonst wie arbeiten. In unserem Fall in Nottuln spielt die Autobahn nach Münster eine Rolle. Dadurch kommen Leute aus der Universitätsstadt ins Dorf. Und für viele Orte in Münsterland ist gezeigt worden, dass in den 60ern dann die Mehrheitsverhältnisse in den Gemeinderäten sich ändern. Auf einmal haben die Bauern keine Mehrheit mehr, sondern die anderen werden wichtiger. Und dann ist der Bürgermeister eben nicht mehr ein großer Bauer, sondern jemand anders. Und die Bauern werden zur Minderheit. Das ist das Kapitel, was die Bühne aufbaut. Und dann kommt das zweite Kapitel, das heißt die Jahre meines Vaters, woraus sie möglicherweise schon schließen werden, dass danach ein Kapitel die Jahre meiner Mutter kommt. Da mache ich mir zunutze, dass meine Eltern 12,5 Jahre Altersunterschied hatten. Mein Vater hat mit 33 Jahren eine 21-jährige Frau geheiratet. Und dadurch ergibt sich, dass die Zeit, in der sie, sagen wir mal, die größte Gestaltungskraft haben, das größte Netzwerk, auch persönlich die größte Überzeugungskraft entwickeln, in unterschiedlichen Jahrzehnten liegen. Bei meinem Vater sind es die langen 1950er Jahre, die Jahre meines Vaters, die seine Jahre sind. Bei meiner Mutter sind es eher die 60er und 70er Jahre, die ihre Jahre sind. Und ich beschreibe dann in diesen beiden Kapiteln, wie die Welt der langen 50er aussieht und wie die Welt der langen 60er Jahre aussieht, jeweils aus den Erinnerungen meiner Geschwister heraus, abgeglichen mit anderen Informationen, die ich finden kann, die zeigen, dass in diesen Interviewäußerungen meiner Geschwister größere Dinge angesprochen. Dann gibt es ein viertes Kapitel, das heißt Auszug. Und das beginnt mit einem ganz wichtigen Punkt, nämlich den Übergabeverträgen, die auf unserem Hof seit den 1830er Jahren aufbewahrt worden sind. Da kann man schon sehen, wie wichtig für die Bauern die Übergabe des Hofes an die nächste Generation ist. Und in diesen Übergabeverträgen wird geregelt, wie die weichenden bisherigen Hofbesitzer versorgt werden und was mit den jüngeren Geschwistern ist, was für eine Abfindung die bekommen, wenn sie den Hof verlassen. Erben tut im Münsterland traditionell der Älteste so. Diese Übergabeverträge verändern sich im Laufe der Zeit. Was gleich bleibt, ist, dass die Wirtschaftskraft des Hofes das alleinige Instrumentarium ist, um die Zukunft der Familie zu sichern. Abgefunden wird aus Mitteln des Hofes und modernisiert wird der Hof aus Mitteln, die er selbst bereitstellt. Das verändert sich ganz grundsätzlich mit der Übergabe an meinen ältesten Bruder 1972. Denn da tritt nun ein neuer Spieler auf, den ich in dem Buch beschreibe als unser Freund, der Staat. Ein paar von meinen Geschwistern, als sie das Manuskript gesehen haben, haben gesagt, echt jetzt, unser Freund, weiß gar nicht so. Aber wenn man hinguckt, ist es wirklich so, dass der Wohlfahrts- und, da sage ich gleich noch was dazu, der Schul-, der Bildungsstaat für unsere Geschichte eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und 1972 in dieser Situation, als der Hof an die nächste Generation übergeben wird und nicht ganz klar ist, ob er eigentlich nochmal für eine Generation in der Lage ist, das Auskommen einer Familie zu sichern. Da tritt der Staat ein, zum einen, indem er das Altenteilerhaus, in das meine Eltern mit den 7 noch zu Hause wohnenden Geschwistern ziehen, mitfinanziert. Und zum anderen, indem er Unterstützung für den Umbau des Hofes bezahlt. Der Hof war bis in die 70er Jahre vor allem ein Mischbetrieb gewesen, in dem Rotbundzucht, also Rinder, betrieben wurde und dann, also Rinder und Kühe, und dann aber auch Schweine da waren und bis Mitte der 60er Jahre auch Hühner. Und der Hof wird dann nach 72 innerhalb weniger Jahre auf einen Schweinemast- und Schweinezuchtbetrieb umgestellt. Und da spielen staatliche Zuschüsse eine große Rolle. Und es gibt dann auch einen Preis für diesen Hof, weil er den Juroren wie soll man sagen, beispielhaft erscheint für eine Modernisierung aus einem bestehenden System heraus. Interessant ist, dass dahinter eine große Veränderung der Landwirtschaft überhaupt steht. Bis in die 60er Jahre wurde den Bauern gesagt, was ihr seid, ist die, oder was das Idealbild ist, ist der ganze Landwirt. Der Landwirt, der das unternehmerische Risiko streut, indem er mehrere Tierarten hat. Der Landwirt, der mit seiner Familie den Hof bewirtschaftet. Frauen und Kinder arbeiten mit. Daraus ergibt sich der eigene Typus einer ländlichen Familie, die gegen das zersetzende, städtische, anonyme, das heimatliche, gemeinsame, dem eigenen Hof, manchmal heißt das sogar noch der eigenen Scholle, verpflichtete setzt. Und dieses Idealbild, das schon aus dem 19. Jahrhundert kommt und dann während der NS-Zeit ideologisiert wird und dann in den 50ern ohne die NS-Ideologie, aber noch eine lange Nachgeschichte hat, wird Mitte der 60er Jahre ersetzt durch die Rede vom Ein-Mann-Betrieb. So heißt es im Landwirtschaftlichen Wochenblatt und nicht nur da. Eine Person soll es machen und die soll ein Mann sein. Es soll also einen Haupternährer geben und der soll diese Arbeit alleine tun können. Seine Frau soll in den Arbeitsspitzen vielleicht ebenso wie die Kinder noch mitarbeiten, aber im Allgemeinen soll es ein Mann machen und er soll es machen, indem er sich auf wenige Dinge konzentriert, die maschinell unterstützt zu einem guten Einkommen führen. Also in unserem Fall eben Schweinezucht und Schweine. Diese Entwicklung verändert die Landwirtschaft. Und das kann man dann sehen in den Erinnerungen meiner jüngeren Geschwister. Vor allem verändert es die Arbeit der Kinder, die in den 50er Jahren noch allenthalben sichtbar ist und in den 70ern aber zunehmend weniger gefragt wird. Dann kommt ein zweiter Teil in diesem Kapitel-Auszug. Da geht es um unsere Bildungsbiografien von meinem ältesten Bruder bis zu meiner kleinen Schwester. Da beschreibe ich, wie das mit den Schulen gelaufen ist, wie der Staat mit den Schulen in die Fläche geht und damit Bildungsmöglichkeiten für alle schafft. Mein zweitältester Bruder, der mit dem Pferd und dem Metzger und Marburg, der ist noch in der 5. Klasse auf ein Internat geschickt worden. Teils, weil man angenommen hat, der würde dann auch Priester werden, war ein bischöfliches Internat, teils, weil das die Art war, wie Bauernkinder zu höherer Bildung kamen, weil Gymnasien oft schwer erreichbar waren und Schulbusse noch ungewohnt. Und deswegen hat man diese Lösung gewählt. Ich selber, ich bin Jahrgang 1962 und meine kleine Schwester, die Jahrgang 1969 ist, wir sind einfach in den Schulbus gestiegen, in Nottow nach Coesfeld gefahren und haben in 9 Jahren unser Abitur gemacht nach der Grundschule. Aus der Sicht meiner älteren Geschwister eine total langweilige Bildungsbiografie, weil die in der Regel sowas gemacht haben wie mittlere Reife und dann eine Lehre und dann Fachoberschule und dann Fachhochschule und dann manchmal irgendwie noch ein Studium hinten drauf. Also das sind viel umwegigere Bildungsbiografien, die aber zu dem Austesten der neuen Bildungsmöglichkeiten in den 60er und 70er Jahren gut passen. Das Zweite, was eine große Rolle spielt in diesem Kapitel über unsere Bildungsbiografien, ist wieder unser Freund der Staat, nämlich über das BAföG beziehungsweise davor das Honnefer Modell, also die Finanzierung des Studiums, oft auch schon der gymnasialen Oberstufe, indem man den Heranwachsenden oder deren Eltern Geld in die Hand gibt, so dass die Ausbildung der Kinder für die Eltern kein finanzielles Risiko mehr bedeutet. Möglicherweise hat das mein Vater dazu gebracht, die Ausbildung seiner Kinder in Berufen, die mit seiner Welt nichts mehr zu tun hatten, gut zu finden. Es war eine große Erleichterung für meine Mutter, die, so schreibt sie in einer späten autobiografischen Notiz, immer mit Schmerz daran zurückgedacht hat, dass sie nach 8 Jahren Volksschule nicht, wie sie eigentlich wollte, landwirtschaftliche Lehrerin werden durfte, weil ihre Eltern gesagt haben, das nutzt ja gar nichts, du sollst irgendwann einen Bauern heiraten und eine Familie gründen. Und sie hat dann versucht, vor allem ihre Töchter, ihren Töchtern Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen, den Söhnen natürlich auch. Aber das war eher selbstverständlich bei den Töchtern. Die sind in den 60ern noch in vielen katholischen Familien schlechter gestellt. Es gibt in den 60er Jahren die Rede vom katholischen Arbeitermädchen vom Lande oder Bauernmädchen vom Lande als der, was die Ausbildung angeht, wirklich stiefmütterlich behandelten Person. Und das ist bei uns anders gewesen. Genau, diese Bildungsbiografien werden beschrieben und dann auch die Frage, was ist mit Musikinstrumenten, wann hat es die überhaupt gegeben, wer hat die gespielt und wie kam man da dran und was ist mit Lektüre, da spielt die katholische öffentliche Bücherei eine Rolle und ähnliches mehr. Und dann gibt es ein allerletztes Kapitel, das heißt Nachwelten und da versuche ich nochmal zu beschreiben, was sagt mir das eigentlich insgesamt, was ich jetzt hier beschrieben habe, was ist eigentlich das Ergebnis insgesamt. Wenn ich jetzt einmal versuche, für mich das Resümee zu ziehen aus meiner Beschäftigung mit meinen Geschwistern, dann war für mich Verschiedenes überraschend. Wie für meine 10 Geschwister war auch für mich erstmal überraschend, wie unterschiedlich unsere Biografien sind. Wir gehen alle davon aus, dass die anderen das zwar irgendwie anders geregelt haben, aber im Grunde genommen hatten wir alle die gleichen Eltern und es ging immer um diesen Bauernhof. So groß war der Unterschied nicht. Und dann stellt man aber fest, dass es wirklich ganz unterschiedliche Lebensläufe sind. Und die Bewertungsmaßstäbe, die man dem Land entgegenbringt oder dem bäuerlichen Beruf, sehr differieren. Zum einen nach Alter und zum anderen mindestens genauso wichtig nach Geschlecht. Wenn es um Arbeit geht, wenn es um Freizeit geht, wenn es um das Verhältnis zum bäuerlichen Leben geht, ist die entscheidende Differenz in unserem Fall das Geschlecht. Mädchen erinnern sich anders, Mädchen werten anders als Jungs das tun. Interessant war dann für mich, dass jeder von uns 11 sich selber beschreibt als den ein bisschen anderen, vor dem Hintergrund der 10, und dann versucht zu zeigen, was war in meinem Fall ein bisschen anders. Und dann ist interessant, dass die großen Veränderungen beschrieben werden in den Interviews anhand ganz kleiner Dinge. Anhand des Geruchs beispielsweise, der vor allem für die Mädchen zum Problem wird, weil sie das Gefühl haben, ich kann mich in einer sozialen Umgebung im Dorf, in der Kleinstadt nicht sicher bewegen, weil ich nicht weiß, wie ich rieche und ob die anderen das gut finden oder schlecht. Eine Parallele dazu ist die Kleidung. Ja, was ist mit Kleidung, die doch irgendwie nach Bauer oder nach Bäuerin oder nach Bauerstochter aussieht? Was mache ich damit? Kann ich damit rumlaufen? Kann ich überhaupt auf eine Party gehen, wenn ich so aussehe, wie ich aussehe? Bei den Jungs ist die Frage, Fußball spielen oder im Reiterverein sein, für einen von meinen Brüdern ein großes Problem. Das sind eher kleine kindliche Dinge, in denen aber ganz große Veränderungen deutlich werden. Also die Folgen des Wirtschaftswunders, die für die Bauern andere sind als für andere Berufszweige, die Reallöhne nach oben gehen lassen, die Spielräume schaffen für Familien, die Bauern lange als nicht zu ihnen gehörend betrachtet haben. Und jetzt stellen sie auf einmal fest, die haben mehr finanzielle Spielräume. Und das sieht man in den Interviews meiner Geschwister darin, dass für die auf einmal diese Kinder aus dem Dorf interessanter werden. Die hören die interessante Musik, die wissen, was Mode ist und man versucht, bei denen anzukommen. Während meine ältesten Geschwister, die in den 40ern geboren sind, noch aufgewachsen sind in einer ländlichen Welt und auch wenn sie ihre Freundinnen und Freunde beschreiben, von anderen Bauerskindern reden. Und das wird Mitte der 50er anders, also Geburtsjahr Mitte der 50er Jahre, da spielen andere Bauerkinder nicht mehr so eine große Rolle. Das waren so überraschende Dinge, die ich gelernt habe. Warum ist dieses Buch jetzt für andere auch interessant? Ich glaube, was dieses Buch interessant macht, ist der Glücksfall dieser Versuchsanordnung mit den 11 Kindern mit 25 Jahren abgedeckter Zeit. Und zwar deswegen, weil Autobiografik dazu tendiert, immer einen bestimmten Punkt in der Geschichte stillzustellen. Das heißt, ich sage, früher war es so, da war ich ein kleiner Junge und dann hat sich alles verändert. Und damit kriegt man an der entscheidenden Stelle für dieses Buch eine Fläche. So war's. Wenn man aber diese 11 hintereinander schaltet, diese 11 Erinnerungen, meine streue ich gelegentlich mit ein, dann sieht man, dass es diese Fläche nicht gibt und diesen festen Punkt nicht gibt, sondern dass ständig alles in Veränderung begriffen ist. Und schon 2, 4 oder 6 Jahre machen einen riesen Unterschied in der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, wen wir kennengelernt haben, wie wir gearbeitet haben, wie wir geglaubt haben. Religion verändert sich zwischen den 50ern und den 70ern in rasender Geschwindigkeit. Und wir sind alle aufgewachsen mit dem Gefühl, gute Katholiken zu sein, aber das macht etwas ganz anderes, ob man das in den 50er Jahren glaubt zu sein oder in den 70er. Alle Dinge sind in rascher Veränderung begriffen und den stillen Punkt, an dem es keine Veränderung gibt, den jeder in seiner Autobiografie annimmt, der existiert nicht. Damit gibt es ganz viele Identifikationsmöglichkeiten für andere. Die können an einer bestimmten Stelle einsteigen und sagen, da ist es so wie bei mir oder da ist es ein klein bisschen anders. Und das ist der große Vorteil dieser Versuchsanordnung, den man gewinnt. Das zweite ist, 1950 haben 25% der Deutschen immerhin ihr Geld in der Agrarwirtschaft verdient. Und da sind die Landhandwerker und die Bäcker im Dorf und so sind da noch gar nicht drin. Heute sind es, weiß nicht genau, 2%, 3. Das heißt, die Geschichte, die in diesem Buch beschrieben wird, ist in ganz vielen deutschen Familien präsent. Sie ist nur wenig erzählt. Man erzählt Geschichten von der Landwirtschaft, man erzählt Geschichten von dem Wirtschaftswunder und deren Bedeutung in den Städten, deren Bedeutung in den Städten und von der Krise der 70er und so weiter. Aber dieses Hinausgehen aus der Landwirtschaft in einen anderen Bereich hinein und was es für diese Übergangsgeneration bedeutet hat, ist eine wenig erzählte in der deutschen Bevölkerung, aber ganz sicher sehr präsente Geschichte. Und mit dieser Versuchsanordnung und dem besonderen Fall, dass eben einer von den 11 jetzt Historiker ist und Spaß an dieser Geschichte hat, ergibt sich für viele Menschen die Möglichkeit, die eigene Erfahrung, die vielleicht bis jetzt wenig thematisiert ist, in einem neuen Zusammenhang zu sehen und herauszufinden, dass ich war gar nicht besonders. Es gibt ganz viele, die so eine ähnliche Erfahrung gemacht habe. Und ich habe eine Reihe von Mails bekommen von Leuten, die mir ihre Geschichte erzählen und immer sagen, es war fast so. Also da unterscheiden wir uns. Protestanten sind anders als Katholiken oder Spargelbauern sind anders als Rinderbauern oder Weinbauern sind nochmal ganz anders. Aber das ist ja nicht schlimm. Man hat einen Fall, der einmal durchgespielt wird und an dem andere Ähnlichkeit und Unterschiedlichkeit zeigen können. Und das ist, glaube ich, auch für viele spannend. Das dritte ist, ich finde es interessant, dass man in diesem Buch sieht, wie dynamisch Kultur ist. Kulturen werden oft imaginiert, gerade bei den Bauern, als etwas Festes. Bei den Bauern passiert nicht viel. Die bäuerliche Welt ist sich selbst genug, die ist immer ähnlich. Und man kann zeigen mit diesem Buch, wie unglaublich wandelbar die bäuerliche Kultur ist. Ich habe das in einem Kapitel gezeigt am Beispiel der Arbeit. Ja, es gibt eine klare Unterscheidung in den 50ern zwischen Männer- und Frauenarbeit, aber diese ist in sich nochmal ständig im Wandel. Als die Melkmaschine kommt, geht das Melken von den Frauen zu den Männern. Die Hühner sind klassischerweise eine Aufgabe für die Frauen, aber als die Massentierhaltung kommt, wird es zu einer Beschäftigung für Männer, die diese Massentierhaltungsbetriebe haben. So ist diese Welt, die so immer gleich scheint, in einem ständig dynamischen Wandel begriffen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Information, wenn wir heute über Kulturen nachdenken und Unterschiede von Kulturen, dass wir die Dynamik, die da drin vorkommt, berücksichtigen müssen und uns nicht einfach vorstellen können, da gibt es sozusagen eine schützenswerte Kultur, die soll immer gleich bleiben. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Ein anderer Fall, an dem ich das durchgespielt habe, ist das Plattdeutsche, was bei uns in der Generation meiner Geschwister verschwindet und aber auch nicht so richtig als bedauernd empfunden wird von meinen Geschwistern, wenn es heute Plattdeutschkurse in Nordschulen gibt, wo man das wieder lernen kann. Gut, inhaltlich glaube ich, dass man in diesem Buch etwas lernt über die Eigendynamik der ländlichen Welt der 50er Jahre und was dann passiert. Wir können zum Zweiten sehen, wie der Katholizismus, der in unserer Familie eine große Rolle gespielt hat, ebenfalls sich dynamisch verändert. Und ich habe dann versucht, das am Ende des Buches zu beschreiben als eine rasche Ablösung von vier Sinnwelten, die man durch die Erzählung meiner Geschwister sehen kann. Das erste ist eine in dem Buch nur ganz am Rande vorkommende, verschwiegende Geschichte des Nationalsozialismus. Sie kommt nur am Rande vor, weil eben die Erinnerungen meines ältesten Bruders erst Ende der 40er einsetzen, als die Flüchtlinge und Vertriebene vom Hof schon wieder weg sind, als die Evakuierten nicht mehr da sind und auf dem Hof offenbar auch so ein Beschweigen einsetzt der schlimmen Zeit, die man hinter sich hat. Aber vieles, was in den 50er, 60ern passiert, kann man nicht richtig verstehen, wenn man die Erfahrung, die viele Leute beschweigen, nicht mitdenkt. Die zweite Welt ist der Indian Summer, die letzte große Blüte der mittelbäuerlichen Welt, zu der wir gehört haben, die nochmal einen Aufschwung nimmt. In dem Buch wird das am Beispiel der Rinderzucht gezeigt. Die dritte Welt ist die Welt des Reformkatholizismus. Das ist die Welt meiner Mutter, mit der sie aus dem Hausfrau und Bäuerin sein in den 60ern eine neue Aufgabe in der Pfarrgemeinde findet und dann bei den katholischen Landfrauen. Und auf diesem Weg nimmt sie auch die Kinder ein bisschen mit, die dann im Dorf, in der Pfarrjugend, bei den Messdienern, in Mädchengruppen eine Rolle finden und neben dem Sportverein über die katholische Kirche ihren Weg aus der bäuerlichen Welt herausmachen. Und die vierte Welt ist die Welt der neuen Jugendkulturen der späten 70er, der 80er Jahre, die dann mit Musik zu tun hat, mit Diskotheken und zu der auch meine Mutter, die bis dahin sich sehr viel Mühe gegeben hat, alle Kinder zu verstehen, zu begleiten, mit ihnen zu diskutieren, keinen rechten Zugang mehr gefunden hat. Wenn man die Welt als so eine oder die Zeit als eine Ablösung von vier solcher Sinnwelten beschreibt, dann entfällt die klassische Frage meiner Ansicht nach, ob jetzt ich oder meine 10 Geschwister eigentlich Aufsteiger sind oder Absteiger, weil es keine statischen Kriterien gibt, um soziale Differenz von oben und unten zu messen. Ja, in den 50er Jahren ist der bäuerliche Beruf ein sehr angesehener, auch wenn es kleinere Bauern sind. In den 70er, 80er Jahren ist es das nicht mehr. Ist das jetzt ein Abstieg, wenn jemand aus dieser bäuerlichen Welt der 50er Jahre seinen Weg im Dienstleistungsbereich in den 70er, 80er Jahren findet? Es ist, glaube ich, nicht so richtig sinnvoll, das über die Frage Aufstieg und Abstieg zu lösen oder die Geschichte so zu erzählen, sondern besser sie als eine rasche Ablösung von Sinnwelten zu erzählen. Das mache ich in diesem Abschlusskapitel, da stelle ich das nochmal vor. Und dann ist das Buch eigentlich zu Ende. Und jetzt habe ich es ganz vorgestellt und ich hoffe, Sie haben so einigermaßen verstehen können, was mich an dieser Geschichte fasziniert und warum ich sie aufgeschrieben habe. Und jetzt bin ich gespannt auf Ihre Fragen.